Ja, liebe Geschwister und Gäste, ich freue mich heute am letzten Tag des Jahres hier stehen zu dürfen, klar, um uns Gottes Wort weiterzugeben. Es ist ein sehr ernstes Thema heute. Es geht quasi um Tod und Leben. Allerdings berührt dieser Text oder das Thema heute vor allem im Kontext betrachtet einen Themenbereich, der schwer ist und in der Christenheit insgesamt sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Es scheint, dass sich da zwei verschiedene Lager sammeln oder gesammelt haben, vielleicht sogar drei, und das halte ich für sehr bedenklich. Und was ich heute rede, rede ich nach dem mir von Gott geschenkten Erkenntnissen, rede ich nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe viel geforscht, ich habe viel gelesen, ich habe viel gebetet. Also für meine Verhältnisse. Um wirklich Gottes Wort richtig zu verstehen und recht weiterzugeben. Trotzdem ist mir bewusst, dass es vielleicht nicht jeder so sehen wird. Und so möchte ich euch bitten, dass ihr es einfach vorteilslos betrachtet und es so wie die Edlen in Beröa in Apostelgeschichte 17, Vers 11 steht von denen geschrieben, diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Also das ist, dass er es auch so prüft wie diese Edlen, Gott nennt sie edel, am besten auch täglich. Ja, denn mir ist natürlich auch bewusst, dass ich irren kann, auch wenn ich mich sehr bemüht habe, Wahrheit zu finden. Sollte nach der Predigt irgendjemand das Bedürfnis haben, mit mir darüber zu reden, um vielleicht eine andere Überzeugung darzulegen, dann bitte ich darum, dass man erstmal anhand der Schrift darüber nachsinnt und anhand dem Gehörten darüber betet und sich was aufschreibt. Und dann bin ich auch gern bereit, in eine Diskussion zu gehen. Wenn jemand natürlich nur eine Frage hat, kann er sie natürlich auch heute schon stellen, ist klar. Ich möchte nochmal dafür beten, dass wir wirklich offene Herzen haben für dieses Thema heute. Herr Jesus Christus, du siehst, dass wir heute ein Thema haben, das wirklich sehr unterschiedlich gesehen wird in der Christenheit. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du Weisheit gibst für die Herzen, die zuhören, dass du ihnen Gnade gibst, dass sie erkennen, was die Wahrheit ist, dass du schenkst, dass wir Wahrheit hören. Und möchte ich bitten, Herr, dass sich niemand daran ärgert, sondern dass wir in Liebe die Wahrheit gemeinsam suchen, Herr. Bitte segne unsere Herzen und halt uns fest. Amen. Meine Predigt heißt zwei ganz unterschiedliche Prozessionen. Als wir früher in Fürstedt, in einem Stadtteil Rosenheims, gewohnt haben, das ist eine sehr katholisch besetzte Gegend. Da sind immer die Prozessionen zur örtlichen Kirche direkt an unserem Fenster und unserem Balkon vorbeigezogen. Und es war immer ein gewisses Spektakel. Und die Leute sind vor die Tür gegangen oder haben das Fenster aufgemacht. Und für den Katholiken war es natürlich Pflicht gewesen, sein Fähnchen nach draußen zu hängen oder am Fenster zu platzieren. Eine dieser Prozessionen lief auch immer in der Karwoche. Hier wollte man natürlich die Leidensgeschichte Christi darstellen, die Leiden Jesu in einer Form, in Form einer Prozession zu bedenken. Das geht natürlich zurück auf die Ereignisse in Jerusalem, wo auch heute noch jährlich am Karfreitag eine Prozession, die Via Dolorosa, die sogenannte schmerzensreiche Straße, abschreitet. Man kann dazu ja stehen, wie man will, aber allemal ist es ein Gang, bei dem man sich der Tatsache und der Unausweichlichkeit des Todes bewusst werden soll. Wir haben vorhin von Martin schon ein bisschen was drüber gehört. Damals habe ich mir immer gedacht, man sollte da mal eine Gegenprozession organisieren, und in der man klar macht, dass dieser Jesus nicht auferstanden ist und sich nicht mehr am Kreuz der katholischen Kirche hängt, und weil er eben lebendig ist und eben zu Rechten Gottes sitzt. Und ihr wisst ja, wie das ist mit dem man sollte mal. Das verschwindet meistens in der Schublade mit der Aufschrift, ändert ja auch nichts. Ne? Und so habe ich es noch nie erlebt, dass sich zwei Prozessionen mit unterschiedlicher Intention begegnet werden. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf so etwas Ähnliches mal in der Schrift stoße. Und so kommen wir zu unserem heutigen Text. Wir lesen Lukas 7, Verse 11 bis 17. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain, und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber standen still. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht. Und sie verherrlichten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Nun, zu dieser Zeit war es so, dass Angehörige und Mitglieder der Ortsgemeinschaft dem Toten das letzte Geleit zum Grab gaben. Die Leiche selbst wurde üblicherweise auf der vorbereiteten Grablege niedergelegt. Diese Bahre wurde dann in einer Art Prozession ins Grab eingebracht. Dabei wurden laute Klagen ausgestoßen, mitunter durch berufsmäßige Klagefrauen oder Klagemänner. Die haben tatsächlich Geld dafür bekommen, dass sie das machten. Und so wurde die Trauer durch unterschiedliche Riten zum Ausdruck gebracht. Diese Riten hatten alle zum Zweck, das Elend des Todes und seiner Folgen in eindrücklicher Art und Weise bewusst zu machen und zu beklagen. Damals, da zerriss man sich manchmal sogar die Kleider oder man verunstaltete sich die Haartracht, um das klarzumachen. Das kann man in Jeremia 8 nachlesen. In unserem Text lesen wir auch, warum es eine zahlreiche Volksmenge war. Denn die Qualität der Trauer war spektakulär. Lukas berichtet uns nämlich, dass es sich um den einzig geborenen Sohn einer Witwe handelte. Das heißt, die Frau hatte schon ihren Mann verloren und so war das Übel echt groß. Eine Witwe zu Jesu Zeiten zu sein, das hieß wirklich nur noch auf Gott hoffen zu können. Denn aus der damaligen Gesellschaft war da nichts zu erwarten. Und nun hatte sie auch schon oder noch ihren Sohn verloren und war vollkommen allein. Die Hinterbliebenen warten zwar eine festgelegte Trauerzeit, während der sie durch Nachbarn oder Freunde versorgt wurden, könnt ihr auch in Jeremia 16 nachlesen, 5 bis 8 ungefähr. Und üblicherweise fand auch nach der Bestattung wahrscheinlich ein Totenmahl, wahrscheinlich auch im Trauerhaus selbst statt. Aber anschließend sah die Zukunft für diese Witwe alles andere als rosig aus. Lukas, unser Erzähler der Begebenheit hier, wir wissen das, er war Arzt. Bevor ich meine Frau gefunden hatte, der Herr sei gepriesen dafür, und als ich noch ungläubig war, wohnte ich mit meiner damaligen Freundin zusammen und erlebte hautnah mit, wie sie sich damals für ein Medizinstudium entschied. Und wie sie es aber auch nach einiger Zeit wieder abgebrochen hat. Der Grund für ihre Aufgabe war damals nicht schulischer Art, sondern die Tatsache, dass man sich im Studium viel mit dem Tod und daher auch mit Toten beschäftigt. Allein das Sezieren von Leichen, was mit zur Ausbildung gehört, machte ihr damals sehr, sehr schwer zu schaffen. Und so wissen wir, als Arzt beschäftigte sich Lukas also eben nicht nur mit dem Leben, sondern logischerweise auch sehr viel mit dem Tod der Menschen. Es ist also kein Wunder, dass Lukas in seinem Evangelium mehr vom Sterben redet als sonst einer der Evangelisten. Und so verstehen wir, dass Lukas den toten Jüngling, der von Nain aus zu Grabe getragen wird, eigentlich auf sehr plastische Art und Weise als tot beschreibt. Je mehr ich diesen Text angesehen habe, umso deutlicher wurde mir, dass Lukas uns diesen Jüngling wirklich als mausetot darstellen wollte und damit auch am Beispiel der Witwe, wie elend und folgenreich und wie unüberwundbar das Problem des Todes für uns Menschen ist. Blicken wir mal auf die ersten Worte, mit denen unser Abschnitt hier beginnt. Es geschah aber bald darauf. Das verweist darauf hin, dass es sich durchaus im Zusammenhang befindet mit dem bisher Geschehenen. Wir Prediger haben uns eine Gliederung erstellt, in der wir entlang eingeteilt haben. Und diese Gliederung, die ist von Charles Ryrie, ist vielleicht manchen bekannt, die wir da benutzen, die arbeitet sehr, sehr gut heraus, dass Christus den Menschen diente, damit sie glauben können, damit sie Gott vertrauen. Wir finden hier, dass es im Lukas-Evangelium von Kapitel 4, Vers 14 bis 9, Vers 50 um seinen Dienst geht. Wir sehen in 4, Vers 18 zum Beispiel: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Oder in 4, Vers 43 steht: Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen. Denn dazu bin ich gesandt worden. Und wir wissen ja auch, haben heute auch schon gehört, dass der Herr eines Tages kommen wird, um zu richten. Aber das erste Mal kam er, um zu retten. In Lukas 19, Vers 10 steht, und das ist charakterisierend für unsere Stelle heute, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. In 4,18 haben wir aber gelesen, er ist gekommen als Postbote, oder besser gesagt als Botschafter, um gute Botschaft zu verkündigen. Wie geht das jetzt zusammen? Nun, es liegt auf der Hand. Er rettet, indem er folgende gute Botschaft verkündigt: Leute, das Reich Gottes ist nahe und dieses Reich Gottes, es kommt nur durch mich und es kommt mit mir. Und der Zugang zu diesem Reich Gottes, das bin ich, sagt Christus. Ich bin die Tür. Und sein Dienst an den Menschen ist es also auch, Vertrauen zu wecken, durch eben diese Tür zu gehen. Er bringt keine leeren Worte, sondern er zeigt uns immer wieder, dass er dem verlorenen Menschen in all seinen Aspekten seiner Verlorenheit und seiner Trennung von Gott dient. Indem er selber als gläubiger Mensch auftrat. Er war quasi der Prototyp und damit das Vorbild des gläubigen Christen. Endlich ein Mensch, der Gott trotz den Problemen in dieser gefallenen und sündigen Welt vertraut. Und damit wurde Gottes Ehre wiederhergestellt. Und wenn wir uns diesen Aspekt seines Kommens, den Dienst, ansehen, können wir unschwer feststellen, dass dieser Dienst in allen diesen Bereichen, die da angerissen werden, in dieser Gliederung notwendig geworden war. Wegen des Abfalls von Gott, also wegen der Sünde. Denn durch die Sünde kam all das zustande, was den Menschen hindert, Gott zu vertrauen und Gott zu glauben. Wir sehen hier, wie Christus den Menschen in ihrer Trennung von Gott dient, indem er vorgeht gegen diese Dinge, um zu zeigen, du kannst mir, dem Christus, vertrauen. Denn ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich und nur durch meinen Dienst. Und er dient den Menschen in all diesen Hinderungsgründen. Ich könnte jetzt aufzählen aus der Gliederung, aber wir werden die einfach entlang predigen müssen. Wir haben von Krankheit schon das letzte Mal gehört und heute ist uns der Hinderungsgrund und die Folge der Sünde, nämlich der Tod, vor Augen. Das letzte Mal bei dem Dienst Christi, bei dem Dienst der Heilung des Hauptmanns Knecht, erlebten wir, wie Christus über seine Krankheit zum Glauben hilft. Nicht über seine Krankheit, über Krankheit. Heute können wir sehen, wie selbst der Tod seinen Dienst nicht begrenzt. Hier macht uns Christus klar, ich bin es, der sich aufmachte, um zu suchen und durch meinen Dienst und meine Botschaft zu retten, was verloren ist. Wir wissen ja alle, dass Umkehr und Glaube nötig ist, um durch Christus zu Gott zu kommen. Das hören wir oft. Aber an dieser Stelle zeigt sich ein Aspekt seines Handelns und seines Dienstes, der fern ist von dieser menschlichen Verantwortung, Gott zu vertrauen bzw. Gott zu glauben. Wir sehen hier in unserer Begebenheit nämlich gar nichts von Glaube. Wir sehen hier vor allem, dass das Mitgefühl und die Barmherzigkeit, also das, wie sagt man so neudeutsch, proaktive Handeln Christi, diese Begebenheit charakterisiert. Wir sehen hier erstmal seine Barmherzigkeit. Er kommt zu Toten. Er tritt dem Problem des Todes entgegen. Und das konnte in alle Ewigkeit nur einer tun, der Mensch gewordene Gott. Und so ist es die Autorität Christi als von Gott bevollmächtigt, mit der er Worte mit ewig lebendiger Tragweite redet. Sag mal, wann warst du das letzte Mal auf einer Beerdigung? Was hast du den Trauernden sagen können? Mir fehlen da immer die richtigen Worte. Ich habe keine angemessenen. Kannst du dir vorstellen, dass jemand zu einer Beerdigung kommt und zum letzten Angehörigen in seiner Trauer sagt, weine nicht? Ich finde es schwer. Aber genau das ist der Zuspruch Christi. Weine nicht. Wie kann er denn der trauernden Mutter sowas zusagen? Interessanterweise stehen Tränen dort, wo sie in der Bibel die letzten zweimal vorkommen, im Zusammenhang mit dem überwundenen Tod. In Offenbarung 5, Vers 5, erster Teil, steht, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und ganz am Ende, Offenbarung 21, Vers 4, steht, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Hätte diese Frau gewusst, dass ihr Sohn auferweckt und nicht begraben würde, hätte sie gar nicht weinen können. Wir können daraus lernen, dass wir viele Tränen vergießen, weil wir nicht alles wissen. Nicht jede Träne können wir so aus dem Weg räumen oder so aus dem Weg gehen. Aber durch Wissen aus der Schrift wird manche Trauer in Freude verwandelt. Und nun lesen wir hier, er rührte die Bahre an und der ganze Leichenzug kam zum Stillstand. Diese Bahre, das war ein leichtes Gestell oder eine Liege, auf der Tote getragen werden konnten. Das hebräische Wort dafür ist Mitta, wird auch in 2. Samuel 3, Vers 31 verwendet und kann dort auch mit Bett oder Lager übersetzt werden. Aber am Ende geht es hier um ein Transportmittel. Ein Transportmittel für diejenigen, die sich nicht mehr bewegen können, die nicht mehr hören, die nicht mehr reden können, die sich nicht aufmachen können, um zu Gott zu kommen. Gestorbene, die auf dem Weg sind, deren die ewige Abgeschiedenheit von dieser Welt und von Gott ist. Und von dieser Bahre kann niemand aus eigener Kraft aufstehen. Wisst ihr, wenn die Bibel den Tod thematisiert, tut sie das fast immer auch, um auf den geistlichen Tod zu sprechen zu kommen. Daher steht immer auch, wenn wir den Tod in der Schrift lesen, die Frage im Raum, bist du denn lebendig? Salomo sagt beziehungsweise seinen Söhnen in Sprüchen, Sprüche 16, Vers 25, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade scheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Und die Bibel sagt uns im Gesamten, dass jeder Mensch sich auf einem großen Irrweg befindet erstmal. Er denkt, dass er richtig unterwegs ist. Aber in Wirklichkeit sind wir laut der Bibel grundsätzlich erst einmal alle auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg zum Verderben. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Matthäus 7, Vers 13. Und so ist es immer erst Gottes Barmherzigkeit, die zuerst aktiv werden muss. Schlagt mir dazu den Epheserbrief auf, Kapitel 2, Vers 4 bis 5. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Der Epheserbrief in Kapitel 2 sagt uns, dass der Mensch seit dem Sündenfall tot ist für Gott. Geistlich tot. Das heißt, da ist nichts mehr, was ihn von sich aus mit Gott in Verbindung bringt. Der Begriff des Todes bedeutet ja auch nichts anderes als Trennung. Tod bedeutet Trennung und Scheidung. Und die Bibel redet von drei verschiedenen Aspekten des Todes. Erstens, nach dem Sündenfall war die Trennung von Gott und Mensch vollzogen. Und ab dem Kapitel 4 im ersten Buch Mose bis fast ganz ans Ende der Bibel, außer vielleicht den letzten drei Kapiteln in Offenbarung, redet die ganze Schrift von Sünde und der daraus resultierenden Trennung von Gott. Und das ist die gute Botschaft, wie sie durch Gottes proaktives Handeln und durch seine Barmherzigkeit erst wieder überwunden wird. Das ist der erste Aspekt, Trennung von Gott. Zweiter Aspekt ist dieser leibliche Tod. Er bedeutet, Körper und Seele werden voneinander geschieden, getrennt. Und der ewige Tod, das ist der dritte Aspekt, bedeutet dann allerdings die ewige Trennung und die ewige Scheidung von Gott. Und wenn Israel mal wieder jammerte, als es ihnen schlecht ging, oder wenn heutzutage, gibt es das auch, heutzutage die Bildzeitung nach einem schlimmen Ereignis mal wieder tönt, wo war denn Gott? Ja? Dann antwortet Gott mit Jesaja Kapitel 59, Vers 1 und 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Ganz so, als will er sagen, hey, Gott kann hören. Aber kannst du es auch? Kannst du auf Gott hören? Kannst du umkehren? Die Bibel sagt uns, dass er Freude daran hätte. Hesekiel 18, Vers 23 zitieren wir oft. Sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Und Gott, ja, er befiehlt es sogar. Ja, er verlangt, dass wir glauben und umkehren. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Aber schau mal, ist es am Ende nicht so, dass Gott hier was verlangt, was der Mensch gar nicht leisten kann? Wir sollen hören und sind taub. Wir sollen sehen und erkennen und sind doch blind. Wir sollen gehen den Weg ins Leben, Jeremia 21, Vers 8. Siehe, ich lege euch den Weg des Lebens vor und den Weg des Todes. Und doch sind wir von ihm getrennt und tot und wollen und können das nicht. Wir sollen auf seinen Wegen wandeln, aber geistlich sind wir lahme und nicht Krüppel. Ohne ihn und ohne sein Beginnen gelingt da nichts. Wir sollen ihn suchen, aber Gott urteilt pauschal über den gefallenen Menschen, dass er zu unverständig und zu widerwillig ist, nach ihm zu fragen. Römer 3, Vers 11 sagt klar, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal persönliche Zeugnisse gehört, dass Leute sagen, eigentlich habe ich ja schon immer an Gott geglaubt. Aber die Bibel sagt uns an vielen Stellen, dass sowas nicht stimmen kann. Natürlich ist es unbestritten, dass der Mensch hoffnungslos religiös ist und auf der Suche nach allen möglichen Dingen und Götzen. Und im Grunde sucht er nach Gott, ja. Aber die Wahrheit über und von Gott, die sucht kein Sohn und keine Tochter Adams aus sich selbst. Unser Verstand, unser Herz, unser Wille ist durch den Sündenfall dazu nicht mehr in der Lage. In Johannes 8, Vers 34 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Jemand, der Sklave ist, der muss gehorchen. Der unerlöste Mensch muss der Sünde gehorchen. Und zwar derart, dass er seinen Weg von Gott hinweg fortsetzt. Der Mensch ist von Natur aus ein Feind Gottes, sagt uns die Schrift. Und einem Feind geht man naturgemäß aus dem Weg, oder? Oder man greift ihn höchstens noch an. Aber man sucht ihn nicht oder besucht ihn nicht. Und so können wir verstehen, warum es so ist, dass es im zweiten Teil dieses Verses hier an der Wand, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dass da steht, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, wir Menschen können nicht zu Gott kommen und wir wollen es nicht. Wir sind unter der Sünde, das heißt die Sünde, wenn wir unter der Sünde sind, ist die Sünde uns über. Und sie beherrscht uns. Und wir sind, was Gott betrifft, auf einem Weg, auf dem wir nicht gegensteuern können und nicht wollen. Wir sind tot für Gott. Und der Christus, unser Heiland, der muss sich im Bild unserer Begebenheit gesprochen erst an des Menschen Totenbahre stellen, an Einhalt gebieten und diesen Trauerweg beenden. Er muss das proaktiv tun, sonst wird da nichts, da passiert gar nichts. Und Johannes 6, Vers 44 sagt, Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Gott Vater muss da etwas anfangen an dir, an mir, an allen Menschen, damit man überhaupt zu ihm kommen mag und kommen kann. Er muss ziehen. Der Sünder, er ist tot, er ist unbeweglich und auf diesen Weg kommt er nicht von allein. Und das müssen wir den Menschen sagen. Wenn die Bibel davon redet, dass wir tot sind in den Vergehungen, dann heißt das nicht, dass wir des Todes würdig sind und irgendwann sterben werden oder in die ewige Hölle kommen, sondern das heißt, dass das Urteil geistlich auch schon vollzogen ist. Und zwar lesen wir das im 1. Mose 2, Vers 17. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. An dem Tag, da du isst. Haben wir vorhin ja schon gesehen. Die Scheidung ist schon gemacht worden durch des Menschen Sünde. Und eine Sache, die das sehr gut illustriert, ist ja, dass Menschen, die noch nicht glauben, mit einem Gebet, wie wir es so oft sprechen, gar nichts anfangen können. Ja, spinnen die, die reden mit Gott, der ist ja gar nicht da. Ja, die können ihn nicht sehen. Die können ihn nicht hören. Die können ihn nicht wahrnehmen. Da ist eine Trennung. Und es ist für viele Menschen ein Schock, wenn sie sowas zum ersten Mal erleben, in einen Gebetskreis zu kommen oder so. Und obwohl wir Gott nicht sehen können mit unseren Augen, sollte uns als Christen doch, das ist jetzt ein kleiner Nebengedanke, Gottes Gegenwart doch genauso real sein wie die eigene. Wenn das nicht so ist, sollten wir mal drüber nachdenken, was uns unser Christsein bedeutet. Allerdings, wenn wir sündigen als Christen, dann sind wir doch nichts anderes als zeitweilige Atheisten, oder? Wir glauben doch tatsächlich für den Moment, dass Gott uns nicht sieht. Wie kleine Kinder, wir halten die Augen zu und sagen, du kannst mich nicht sehen. Aber Gott ist ja immerzu da. Und er sieht alles. Auch wenn du dir manchmal wünschst, er würde jetzt gerade mal weg sein. Wie die Kinder, die sich wünschen, dass die Eltern mal ein paar Tage weg sind. Aber wie dumm ist das? Denken wir mal darüber nach. Dann kommen wir zur folgenden. Der einzige Ort, wo Gott nicht ist und auch nicht mehr hinsieht, das ist die Hölle. Aber versteht doch, in Ewigkeit nicht. In Ewigkeit nicht. Wie kannst du dir wünschen, dass Gott mal wegsieht? Oder mal weggeht von dir? Damit du das gerade machen kannst, was du möchtest. Na gut, wenn wir so drüber nachdenken, dann wollen wir das natürlich nicht. Aber der Ungläubige, der Tote, er denkt alle Zeit so. Psalm 14, Vers 1 heißt es, dem Chorleiter von David, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und da sind wir wieder zurück zu unserer Prozession. Zu dieser großen Volksmenge und ihrem Gang zum Grab, zu diesem Jüngling. Diese Prozession wurde durch den König des Schreckens, so wird der Teufel bezeichnet in Hiob 18, Vers 14, in Bewegung gesetzt. Aber nun kommt da eine ganz andere Volksmenge. Von Kapernaum aus nach Nain gelangte man über einen steilen, felsigen Abstieg, also von oben herab, vor die Stadttore, wo gerade dieser Leichenzug stattfand. Und diese Gegend ist eine wunderbare Kulisse. Vor dem Bergmassiv des kleinen Hermon liegt das kleine Städtchen Nain, 50 Kilometer südwestlich von Kapernaum. Am Abhang vor dem Osttor dieser Stadt treten Felsen hervor, die als Gräber genutzt wurden. Und dieser Leichenzug, der war dahin unterwegs zur Bestattung. Denn die Juden durften ihre Toten nicht innerhalb der Stadt, also nicht unter den Lebendigen begraben. Aber diese Volksmenge vom Berg herunterkommend, diese andere, war eine ganz andere Gesellschaft. Und die war in Bewegung gesetzt worden von dem Fürst des Lebens. Und das Letzte, was sie mit Christus auf dem Weg lernen konnten, war, dass dieser Christus ganz offensichtlich große Macht hatte. Und dass er sie aufgerufen hatte, zu glauben. Und obwohl der Mensch, wie vorhin dargestellt, dass er selbst erklärter Feind Gottes niemals tun will, ergeht immer wieder dieser Aufruf an ihn, zu glauben. Und auch das zieht sich immer wieder durch die gesamte Bibel. Gott befiehlt, zu glauben. Auch das müssen wir den Menschen mitteilen. Und Christus, er lobt sogar den Glauben des Hauptmanns. Er stellt ihn besonders hervor. Und durch die Heilung des Hauptmanns bestätigt Gott selbst die göttliche Sendung des Christus, indem er den Tod des Kranken verhindert. Und mit diesen Gedanken beschäftigt waren die Menschen und trafen vom Berg runter auf diesen Leichenzug, der gerade von dem Stadttor von Nain zu den Gräbern ging. Und der Christus, er geht hin und er berührt mit seiner Lebendigkeit die Totenbahre und sagt zur Mutter, weine nicht. Und fordert die Leiche auf, aufzustehen. Und der Tote, der tut das. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Wie kann ein Toter gehorsam sein? Wie ins Leben zurückkommen? Das geht genauso wenig, wie ein Mensch sich selbst von Neuem gebären kann. Es ist einzig und allein Gottes Wirken. Und doch fordert Christus den Toten auf. Und zwar ganz persönlich. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Aber es war sein Machtwort und das brachte den Jüngling zum Leben zurück. Das kriegen wir irgendwie nicht zusammen. Denk doch nur mal daran, welche Mühe Elisa aufwandte, um einen Knaben aufzuwecken, wenn ihr die Geschichte kennt. Und wie souverän der Herr das hier bei dem Jüngling von Nain macht. Ich bin so froh, dass unser Gott so mächtig ist. Was ich sagen möchte, liebe Geschwister, das ist, dass es in der Bibel gewisse Paradoxien gibt für unseren beschädigten und gefallenen Verstand sind es Paradoxien, Widersprüche. Gott zieht und ruft und wirkt und am Ende schreibt er sich das zurecht ganz allein auf die Fahne. Und trotzdem verlangt er vom Menschen zu kommen. Er verlangt zu nehmen, er verlangt zu glauben, zu vertrauen, auch wenn er es ist, der dies alles schenkt. Wenn wir mit unserem Verstand versuchen, wie soll ich sagen, in der Theologie nennt man das auf der einen Seite die Erwählung und auf der anderen Seite die Verantwortung des Menschen. Und wenn wir mit unserem Verstand versuchen, das übereinzubringen oder miteinander zu versöhnen, dann fangen wir an, damit auf die schiefe Bahn zu geraten. Der eine Bruder sagt, Gott sucht sich die Menschen, die er wählt. Der andere Bruder sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wisst ihr was? Beide haben recht. Wenn wir es auch nicht übereinbekommen, wenn die Schrift nicht mehr offenbart als zwei Dinge, die sich scheinbar gegenüberstehen, dann sollten wir ehrfürchtig schweigen. Lasst es uns niemals gegeneinander ausspielen. Niemals gegeneinander argumentieren. Wir wollen es glauben. Wir sollen doch nicht glauben, wenn oder weil wir etwas verstanden haben, sondern weil es geschrieben steht, weil es Gottes Wort ist. Wenn Gott größer ist als wir und wenn seine Gedanken höher sind als unsere, ist es dann nicht auch zu erwarten, dass Gott uns Dinge offenbart, die wir nicht in Gänze verstehen können? Versteht mich nicht falsch. Wir wollen sowas nicht als Ausrede benutzen, um uns nicht mit schwierigen Fragen in der Schrift auseinanderzusetzen. Aber wenn wir sehen, dass die Schrift Dinge gegenüberstellt, die in unserem Verstand nicht zusammenzubringen sind, dann gibt es den Punkt, an dem wir uns einfach beugen und glauben müssen. Und wir sehen in dieser Reihenfolge der Begebenheiten in Jesu Dienst erstens die Heilung nach Glauben und zweitens die Erweckung eines Toten ohne sichtbaren Glauben, das besonders fein illustriert. Ich denke, dass uns Gott in der inspirierten Auswahl der aufeinanderfolgenden Szenen hier darauf hinweisen möchte, dass beides wahr ist. Der Mensch muss glauben, um erlöst zu werden, obwohl er nicht an Gott glauben will und kann. Und der Mensch ist von Gott getrennt und kann und will Gott nicht vertrauen. Sehen wir weiter auf den, der spricht. Ich sage dir, steh auf, sagt er. Und der Tote gehorcht ihm. Wer ist dieser Ich? Stell dir diese Frage. Wer ist dieser? Die Volksmenge, die stellt sich diese Frage jedenfalls und kam zu dem Schluss, dass Gott einen großen Propheten in ihrer Mitte erweckt hatte, und sie steigern es sogar und erkennen, in diesem Christus hat Gott sein Volk besucht. Ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium steht in Kapitel 1, Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, Zacharias sagt es, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Liebe Freunde, liebe Geschwister, das ist, was wir mitnehmen wollen. Gott hat sein Volk besucht. Ein Volk, eine Menschheit, die sich von ihm abgewandt, die ihm Vorwürfe machend, sich darauf zurückgezogen hat, ihm eben nicht zu vertrauen. Die nicht glauben können, die nicht glauben wollen, dass dieser Gott ein gütiger Gott ist. Sie vertrauten lieber der Schlange. Ein Volk, eine Menschheit, die tot ist in ihren Übertretungen und ihm deshalb nicht nahen können. Aber als er sie besucht und seine Autorität aufzeigt, da erkennen ein paar wenige plötzlich, wow, da ist jemand, der noch mehr zu fürchten ist als der Tod. Denn er hat Macht über den Tod. Und er kommt in guter Absicht. Schaut mal, wenn der Mensch einen freien Willen und einen gesunden Verstand hätte, dann müsste hier doch spätestens das passieren, dass alle umkehren, oder? An Christus glauben. Und hier würde dann die Gemeinde begründet werden. Aber allein die Tatsache, dass hier eigentlich nicht wie zu erwarten alle Menschen vor Ehrfurcht zum Glauben kommen und umkehren und das Reich Gottes gegründet wird, sondern dass die Geschichte vom Sohn Gottes derart weitergehen muss, dass die meisten ihn ablehnen, die meisten ihn verhöhnen und viele ihn verspotten und in ihrer Feindschaft verharren, dass sie ihn gefangen nehmen, ans Kreuz nageln und zu Tode quälen, das zeigt doch schon, dass der natürliche Mensch seit Adam tot ist. Dass er bereits seit langem auf dieser Bahre liegt und unfähig ist, aufzustehen und auf Gott zu hören. Und ich möchte euch das nochmal sagen. Ein Sklave der Sünde, ein von Gott getrennter Mensch, ein Sünder kann und will nicht auf Gott hören und ihm gehorchen und ihn suchen und sein Herz für ihn aufmachen oder sich gar für ihn entscheiden. Er kann es nicht. Es sei denn, da kommt ein Mächtiger aus der hohen Ferne der Ewigkeit herunter, ganz persönlich um die Ecke, zum Beispiel am Stadttor von Nain oder am Kirchplatz von Krassau. Und sein mächtiges Wort, ich sage dir, steh auf, ergeht ganz persönlich und unwiderstehlich an ihn. Ich wünsche uns allen für das kommende Jahr, Dass uns der Herr segnen möge, dass alle, die diesen Aufruf noch nicht gehört haben, die Augen aufschlagen und aufstehen und zu reden beginnen wie dieser Jüngling von dem, was ihnen wurde. Allen anderen, also denen, die zu der Prozession des Lebens schon gehören, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf, denen wünsche ich, dass wir gerade in diesem Bereich Erkenntnis mehren, dass die Schrift sich nicht irrt, wenn sie die Erwählung auf der einen Seite und die Verantwortung des Menschen gleichermaßen auf der anderen Seite lehrt. Wir müssen verstehen, dass wir über Gottes Wesen und Willen nur das mit Sicherheit wissen können, was Gott uns in seinem Wort geoffenbart hat. Wir müssen akzeptieren, dass uns damit Grenzen gesetzt sind, die wir im Nachdenken und Erfassen göttlicher Wahrheiten nie überschreiten dürfen. Wir dürfen an mancher Stelle einfach nicht weiter denken, als Gott gesprochen hat. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Johannes Calvin, der gesagt hat: Sobald der Herr seinen Mund zutut, muss auch der Mensch den Weg weiter zu forschen verlassen, denn jeder Schritt, den wir außerhalb des Wortes Gottes tun, muss uns in die Irre führen. Wir müssen uns gewöhnen, uns zu bescheiden, denn hier ist Unwissenheit die rechte Gelehrsamkeit. Amen.